Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Meine Gäste heute sind
Constanze Kurz
und Ulf Burmeier.
Ja, wir wollten mal über die Anhörung vor dem Bundesverfassungsgericht zum BKA-Gesetz reden, die am Dienstag stattfand. Ihr beiden wart dort als Sachverständige. Das nur mal so zur Einführung. Aber vielleicht fangen wir erstmal an und erklären, bevor wir zu den ganzen Fragen kommen, was macht so eine Anhörung, worum geht's? Was ist eigentlich das BKA-Gesetz und warum hat euch das Verfassungsgericht dazu eingeladen? Wer möchte damit erstmal anfangen?
Also wir haben ja sozusagen ein etwas älteres Gesetz jetzt hier vorliegen. Liegt ja seit mehreren Jahren in Karlsruhe, seit Prinzip 2008 und wurde auch mal wieder angekündigt, dass man jetzt da endlich mal drüber sprechen wollte, aber erst heute hat sich das Gericht eben entschieden, da eine Anhörung zu machen. Und die Anhörung dient, jetzt mal grob gesprochen, dazu, die verschiedenen juristischen Fragen, die in den Verfassungsbeschwerden aufgeworfen werden, zu besprechen. Und nicht nur in der Form, dass man da so Stellungnahmen vorträgt, sondern durchaus dialogisch. Man kann Nachfragen stellen. Die verschiedenen Seiten sind da, also die Beschwerdeführer und ihre Anwälte und natürlich sozusagen der Verklagte, in diesem Fall also Bundesinnenministerium, war auch der Minister da und deren Vertreter, aber auch die betroffenen Behörden, also namentlich Bundeskriminalamt, also das ist ja das BKA-Gesetz, aber auch so Behörden wie Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die nun mal der technische Dienstleister in gewisser Weise sind, aber auch der Generalbundesanwalt und also verschiedene Personen. Und wir vor allen Dingen auch mit weiteren Sachverständigen können als Sachverständige da Meinung abgeben.
Okay, aber vielleicht sollte man noch mal ein bisschen früher anfangen. Was ist denn das BKA-Gesetz? Was sind so die verfassungsrechtlichen Fragestellungen, warum überhaupt erstmal diese Anhörungen und diese Klagen zustande gekommen sind?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Als das BKA-Gesetz in der jetzigen Form 2008 verabschiedet wurde, da machte so ein bisschen das Wort vom deutschen FBI die Runde. Und das ist ja in der deutschen Tradition eigentlich was Außergewöhnliches. Ne? Also seit dem Ende der Nazi-Herrschaft haben wir eigentlich in Deutschland keine zentrale Polizeibehörde mehr auf Bundesebene. Die Alliierten haben entschieden, die Polizei soll eigentlich Ländersache sein, damit es nie wieder sowas wie eine Gestapo geben kann. Und als dann 2008 dieses deutsche FBI, das BKA, eingerichtet wurde mit den zusätzlichen Kompetenzen, haben sich viele Leute einfach schon deswegen Sorgen gemacht, weil wieder eine große Polizeibehörde auf Bundesebene entstand. Ist bei dieser Gelegenheit. Also bis dahin war es so, dass das BKA eigentlich mehr so eine Art Koordinationsstelle war für die Polizeien der Länder. Die hatten zum Beispiel deutschlandweit die Waffendatenbank. Also wenn irgendwo eine Hülse oder eine Patrone oder eine Kugel gefunden wird, dann schickt man die halt ans BKA und die sammeln bundesweit quasi die Profile von Munition. Das macht ja auch Sinn, damit man halt eine Datenbank hat und nicht 16.
Dazu gehört zum Beispiel auch die Antiterrordatei, die wird auch beim BKA gehalten. Das sind so typische Aufgaben früher gewesen.
Ne? Diese Relaisstelle, wenn man so will, ne? Wo die Polizeibehörden sich hinwenden und dann werden die Informationen beim BKA gesammelt und ausgetauscht. Also das ist die traditionelle Aufgabe und 2008 kam dann eben diese FBI-artige Aufgabe dazu und das hat viele Leute einfach schon deswegen in Sorge versetzt, weil wir diese zentrale Polizeibehörde eigentlich aus historischen Gründen nicht haben wollten. Und wahrscheinlich auch, weil man eben wusste, dass das viel Gegenwind geben würde, hat man gesagt, okay, wir schaffen jetzt kein FBI für alle Fälle von Straftaten, so ganz generell, sondern es soll gehen um die Terrorismusabwehr.
Oh nein, es ist sogar noch genauer. Es ist der internationale Terrorismus, ja, okay. Was ein großer Unterschied ist juristisch. Denn da ging es auch teilweise darum, ob man von terroristischen Fällen redet, die dort zusammengezogen werden können oder von internationalem Terrorismus.
Also keine NSU, aber Islamischer Staat.
Das waren so die klassischen Beispiele, ne? Oder ISIS zum Beispiel ist auch ganz gruselig. Also mit anderen Worten, das war so die ist thematisch diese Aufgabe des BKA auf Bundesebene.
Wobei ISIS noch nicht erfunden war, als das BKA-Gesetz in Kraft kam. Da hieß
das doch Al-Qaida. Genau, also da finden sich natürlich dann auch immer neue terroristische Bedrohungen, aber jedenfalls im Kern geht es darum, dass dass die Zentralstellenfunktion gibt und neu dazu kam, eine ganz normale Polizeibehörde, sowohl Ermittlungen als auch Präventionsarbeit, aber beschränkt auf diesen Bereich des internationalen Terrorismus. In diesem Bereich dann allerdings, muss man sagen, hat das BKA Kompetenzen bekommen, die so ein bisschen erinnern an ein Wünsch dir was für harte Innenleute. Ne? Also man hat im Grunde mal rumgeguckt in allen Bundesländern, was gibt es denn da so an Eingriffsmaßnahmen, was darf denn so eine Polizei in Bayern, was darf sie denn in Schleswig-Holstein, und man hat dann quasi alles kumuliert, das BKA darf jetzt quasi so ziemlich alles, was irgendwo best sonst off in Deutschland geht, best of, aber auch komplett, einmal across the board darf das BKA so
ziemlich alles. Dann nenne ich mal bitte klar, was das für Kompetenz ist.
Genau, also als Beispiel, natürlich so klassische Sachen wie Telefonüberwachung darf natürlich das BKA auch ausführen, aber sie dürfen zum Beispiel auch eine akustische und eine Video-Wohnraumüberwachung machen, also großer Lauschangriff, großer Spähangriff ist drin, die Quellen-TKÜ, also Telefonüberwachung per Trojaner, die Online-Durchsuchung ist drin, also in der Tat quasi das volle Programm.
Rasterfahndung
auch noch, genau. Ja. Es fällt einem also relativ wenig ein, was noch fehlt.
Und sie dürfen diese Daten, da hat auch sozusagen dann Ulf noch mal genauer was zu gesagt, auch als Sachverständige, auch noch ins Ausland transferieren, also sozusagen der fröhliche Datenhandel, der sich in den letzten Jahren ja so etabliert hat.
Ja, das ist in der Tat auch einer der heikelsten Punkte eigentlich, jedenfalls aus der rechtlichen Perspektive. Aber ich denke, da kommen wir noch zu. Das ist ja ein Spezialpunkt eigentlich.
Also 2008 oder 2009 wurde es beschlossen von der EU.
2008, glaube ich, ja.
Damaligen großen Koalition. Jetzt haben wir 2015, also in der Zwischenzeit sind verschiedene Klagen eingereicht worden. Gibt es da, also vielleicht könnt ihr was zu den verschiedenen Klagen sagen,
wie das so sind erstmal zwei, wo auf der einen Seite die Anwälte Gerhard Baum und Burkhard Hirsch sind, die ihre Beschwerdeführer vertreten haben, von denen unterdessen einer schon gestorben ist. Er zog sich halt sehr lange. Und auf der anderen Seite war Sönke Hilbrands als Anwalt da, der Teile der grünen Bundestagsfraktion aus der letzten Legislaturperiode vertreten hat. Also die sind die Beschwerdeführer. Diese beiden haben auch unterschiedliche Aspekte angesprochen, aber natürlich im Kern schon in ihren Verfassungsbeschwerden gerügt, was Ulf jetzt eben so nannte.
Aber wie läuft das ab so? Ne? Waren das jetzt nur die beiden? Waren es ganz viele Beschwerden, die da oder Anzeigen?
Ach so, wie bei der Vorratsdatenspeicherung, wenn es jetzt...
Genau, und gibt es dann so ein Best-of, dass das Verfassungsgericht entscheidet, wir konzentrieren uns jetzt auf diese beiden Klagen, oder waren es nur diese beiden Klagen, die dann dazu geführt haben, dass man sich mal mit dem Gesetz beschäftigen muss?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob noch weitere Verfassungsbeschwerden eingereicht wurden. Das ist gut möglich. Ne? Das ist gut möglich, aber das Gericht sucht sich normalerweise für die mündlichen Verhandlungen die Beschwerden und die Beschwerdeführer raus, von denen sie sich die fruchtbarste Diskussion erwarten. Also zum Beispiel war das ja damals bei der Online-Durchsuchung auch so, dass bei der Vorratsdatenspeicherung im ersten Durchgang auch so, dass es zwar diese Massenverfassungsbeschwerde gab, aber man muss schon sagen, das war im Wesentlichen auch ein PR-Gag. Ne? Also für Karlsruhe hat das im Wesentlichen nur Arbeit gemacht. Also man muss schon sagen, dass der AK-Vorrat da die Verfassungsrichter eigentlich eher genervt hat. Insofern sollte man sich das sehr überlegen, ob eine Massenverfassungsbeschwerde wirklich so sinnvoll ist, wenn man eigentlich nur die Verfassungsrichter damit gegen sich aufbringt. Das bringt das Verfahren überhaupt nicht weiter. Und hier zum Beispiel haben die sich einfach auch die beiden Verfassungsbeschwerden rausgesucht, ich sag mal von den Profis. Wir wissen natürlich nicht, welche es noch gibt, aber man weiß schon, dass Burkhard Hirsch und Gerhard Baum zum Beispiel einfach sehr erfahrene Anwälte sind. Die haben ja schon eben eine ganze Reihe von Verfassungsbeschwerden zum Erfolg geführt. Und deswegen, denke ich, wurde diese auch ausgewählt.
Ich denke, es hat in diesem Fall, anders als bei der Vorratsdatenspeicherung oder auch bei der Untersuchung oder bei anderen Verfahren, wo wir so Einblick hatten, es hat auch sachliche Gründe. Das ist natürlich auch ein dicker Brocken, den man da zu bearbeiten hat als Jurist, weil so viele Baustellen da sind und so viel zu rügen, da machen sich natürlich auch nicht viele dran. Und da möchte man auch ein bisschen Wumms hinter haben, weil zum Beispiel jetzt bei den einen Beschwerdeführer, nämlich die grüne Bundestagsfraktion, die macht natürlich auch ein bisschen Druck über die Pressearbeit und finanziert vor allen Dingen auch Leute, die sich damit lange beschäftigen, um eine ordentliche Verfassungsbeschwerde auf den Weg zu bringen. Ich glaube, es ist einfach, also es sind relativ wenige Juristen in Deutschland, wenn man ehrlich ist, die sowas auf die Beine stellen können.
Ja.
Und es ist ein Kraftakt auch für diese Juristen.
Und wie läuft das also? Also ich versuche zu verstehen, wie das zeitlich abläuft. Diese 7 Jahre seit Inkrafttreten des Gesetzes bis jetzt zur Verhandlung. Das ist ja noch nicht irgendwie die Entscheidung. Schiebt das dann irgendwie das Verfassungsgericht in so eine Queue rein, also nach dem Motto, wir müssen jetzt erstmal andere Sachen bearbeiten, wenn wir damit durch sind, kommt das BKA-Gesetz, oder was machen die in der Zwischenzeit?
Ja, ich habe ja mal eine Weile da gearbeitet. Man muss schon sagen, dass das Verfassungsgericht sehr von der individuellen Arbeitsweise der einzelnen Richterinnen und Richter geprägt ist. Das geht also so, dass jede Verfassungsbeschwerde, die reinkommt, wenn sie nicht offensichtlicher Unsinn ist, also unzulässig ist, einem Richter zugeteilt wird, einem der 16 Richter oder einer der 16 der Richterinnen. Und wie die dann intern diese Verfassungsbeschwerde bearbeitet, ist sehr individuell. Aber das Grundprinzip ist, dass die dann einer der vier sogenannten wissenschaftlichen Mitarbeiter auf den Tisch bekommt.
Und von den jeweiligen Richtern.
Also der Richterinnen und Richter. Ja, genau. Jeder Richter hat vier, der Präsident, Herr Professor Voskuhle, hat fünf, aber im Prinzip sind es immer vier. Und das heißt also, die Verfassungsbehörde schlägt beim Richter auf, der teilt in einem der vier Hiwis zu und dieser Hiwi oder diese Hiwi ist dann erstmal dafür zuständig,
jetzt diese Verfassungsbeschwerde. Die Hiwi, aber also natürlich gestandene Juristen sind oft schon, also sie können auch schon promoviert sein und so. Also jetzt nicht wie Hilfswissenschaftler an der Uni.
Nee, die sind normalerweise sind es in den meisten Fällen Richterinnen und Richter, die so etwa 4 bis 8 Jahre selber schon im Dienst waren. Das heißt also, man hat es in der Tat mit erfahrenen Juristen zu tun, die dann meistens vor der ersten Beförderung stehen. Ne? Das ist so der typische Fall. Bei mir war das früher. Ich war erst nur ganz, so etwa ein Jahr Richter, als ich nach Karlsruhe gegangen bin. Aber die meisten sind ein bisschen länger dabei. Und insofern hat man es da schon mit Leuten zu tun, die wissen, was sie tun. Und die haben dann aber so quasi den ersten Zugriff auf diesen Fall und schreiben dann typischerweise einen Entscheidungsvorschlag. Das ist so der Normalfall. Bei allerdings so großen High-Profile-Verfahren wie jetzt zum Beispiel bei der Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz ist es häufig auch so, dass die Richterin oder der Richter diesen Entscheidungsvorschlag selber schreiben möchte. Und so war es zum Beispiel hier auch. Also es gab Vorarbeiten der wissenschaftlichen Mitarbeiter von Herrn Masing, das ist der zuständige Verfassungsrichter. Soweit man hört, das wird ja nicht öffentlich bekannt gegeben, aber soweit man hört, hat Professor Masing das Votum aber selber geschrieben. Und es soll eines der längsten sein in der Geschichte des Gerichts. Also die Rede war von 700 Seiten. Das ist also der Umfang von 2 Doktorarbeiten.
Ist das schon bekannt oder ist das nur intern?
Das ist so intern. Die haben das aber auch, es gab also unmittelbar vor der Verhandlung am Dienstag gab es eine Vorbesprechung und da haben Professor Kirchhoff, also der Vorsitzende des ersten Senats und Masing, das auch selber gesagt, dass es also sich so verhält, dass dieses
Papier... Muss man vielleicht auch mal erklären, die Verfahrensbeteiligten haben immer eine Stunde so bevor es losgeht, quasi eine nicht öffentliche Zusammenkunft.
Aber vielleicht kommen wir da später dazu. Ja? Also ich möchte erstmal nochmal geklärt haben, den ganzen Ablauf vor der...
Ja, also du hattest ja auch gefragt, wie kommt diese Wartezeit zustande? Also die Wartezeit kommt dadurch zustande, dass das Dezernat von Herrn Masing einfach eine unglaublich spannende, aber auch unglaublich breite Zuständigkeit hat. Also die groben Themen, die er bearbeitet, sind Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit und allgemeines Persönlichkeitsrecht. Also quasi alle presserechtlichen Streitigkeiten, Bild-Zeitung gegen Johnny Eisenberg landen, wenn es zur Verfassungsbeschwerde kommt, bei Professor Masing als Berichterstatter. Alle Fälle, wo es um Demonstrationen geht, alle Fälle, wo es um Pressefreiheit geht und um Datenschutz. Also unglaublich viele,
auch gerade
halbpolitische Themen. Die meisten netzpolitischen Themen landen in diesem Dezernat, das kann man so sagen. Und zum Beispiel auch die Online-Durchsuchungsentscheidung 2008 stammte aus dem Dezernat. Damals war noch Professor Hoffmann-Riem der Berichterstatter, also der Vorgänger von Herrn Masing. Aber da ist das bearbeitet worden. Die Vorratsdatenspeicherung 2010 ist schon von Herrn Masing bearbeitet worden. Also das ist quasi
das High-Profile. Die Terrordatei auch?
Und die Terrordatei, genau. Das ist also quasi das High-Profile-Dezernat. Und die haben halt einfach unglaublich viel zu tun gehabt, nicht? Weil der Bundesgesetzgeber mit immer neuen Sicherheitsgesetzen halt datenschutzrechtliche Fragen aufgeworfen hat und da sind halt viele dicke Bretter zu bohren. Also das ist so, wie du sagst, Markus, es gibt so eine Art Queue, ja? Und die Queue von Professor Masing war halt einfach in den letzten Jahren einigermaßen übergelaufen.
Also kann man sagen, die letzte große Koalition hat massiv Arbeit für das Bundesverfassungsgericht gebracht, die erst jetzt allmählich, wo es die neue große Koalition irgendwie mit 4 Jahren Unterbrechung gibt, abgearbeitet wird.
Das kann man so sagen.
Ja, ich finde, dass sich die Regierungen, die verschiedenen, da ehrlich gesagt nicht viel nehmen. Also diese Kette von 15 Gesetzen, die den Überwachungsbereich betreffen, die da gekippt wurden, die betreffen eigentlich alle Regierungen, die wir hatten. Ich würde das gar nicht unbedingt jetzt auf eine spezielle beziehen, das zieht sich durch.
Das waren halt, sagen wir mal, die großen Themen waren halt Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung und so weiter, die halt von der letzten großen Koalition noch übrig gewesen waren und das BKA-Gesetz ist sozusagen das dritte.
Ja, aber es hat zwischendurch auch eine Reihe anderer Verfahren gegeben, die nicht ganz im Rampenlicht standen. Zum Beispiel auch sehr spannend die Entscheidung zum Bayerischen Versammlungsgesetz. Der Freistaat Bayern hat ein Gesetz erlassen vor ein paar Jahren, das man eigentlich nur noch als Versammlungsverhinderungsgesetz bezeichnen kann. Leider auch deutschlandweit Modellfunktion hatte für einen extrem repressiven Umgang, wo irgendwie klar war, Demos soll es eigentlich möglichst nicht geben. Und wenn doch, dann filmen wir sie aber auf jeden Fall. Ja, also so, dass man eben möglichst nicht mehr demonstrieren soll. Und das stand natürlich auch in Karlsruhe zur Debatte. Da gab es den ersten einstweilige Anordnung und dann auch ein Hauptsacheverfahren und so. Also die hatten einfach wahnsinnig viel zu tun. Und dann gab es das Verfahren um die Bestandsdatenabfragen zum Beispiel, ne, wo es darum geht.
Kennzeichenerfassung,
Kennzeichenerfassung. Eine ganze Reihe. Also die hatten unglaublich viel zu tun. Das ist, also man kann wirklich nicht sagen, dass Karlsruhe das hätte liegen lassen oder Herr Masing das hätte liegen lassen. Ganz im Gegenteil. Also die hauen schon richtig rein.
So. Also jetzt das BKA-Gesetz, sagen wir mal, ein großer Klopper, 700 Seiten irgendwie vor Entscheidung. Wie läuft das dann ab? Also ist, sagen wir mal, so eine Anhörung dann der vorläufige Höhepunkt vor der Urteilsbegründung oder welchen Stellenwert hat die in diesem ganzen Verfahren?
Also es gibt vorher eine sogenannte Senatsberatung. Ne? Also es gibt ja viele Sachen, die von einer Kammer entschieden werden, also nur von drei Richtern. Aber wenn es darum um die Gültigkeit eines Gesetzes geht, kann nur der Senat entscheiden, also alle acht. Und da gibt es dann zunächst mal auf der Grundlage dieses Votums, dieses Entscheidungsvorschlags eine Senatsberatung, wo der Berichterstatter seinen Vorschlag vorstellt und dann wirklich so reihum darüber geredet wird, was man denn davon hält. Und dann diese Senatsberatung wiederum führt dann zu einer mündlichen Verhandlung. Das ist nicht immer so, aber jedenfalls oft in den High-Profile-Fällen.
Finde ich, war hier auch sehr deutlich, als in anderen Verfahren haben nicht nur der Vorsitzende und der Berichterstatter Fragen gestellt, sondern so gut mit einer Ausnahme alle Richter und auch nachgehakt, intensive, inhaltliche, ja, auch Diskussionen da angestoßen. Hat man schon doll gemerkt, dass es die Kammer betrifft und nicht nur der Berichterstatter und der Präsident da eine Rolle spielt, der Vorsitzende.
Aber was ich mich frage, also es geht eine ganze Zeit lang so und das sind ja auch teilweise auch ein Politikum oder so ein politisches Gremium, auch wenn es die unabhängige Justiz ist, dringt da überhaupt jetzt nach außen über die Diskussionen, die da führen? Also überall, wo normalerweise mehrere Leute zusammenkommen und das betrifft irgendwie Gesetzgebung und so weiter, gibt es doch irgendwelche Leaks oder sonst wie. Ist das beim Verfassungsgericht anders? Gibt es da einen anderen Ethos oder...
Also zunächst mal sind ja nur die Richter bei der Senatsberatung dabei.
Das sind ja schon acht Stück, ne?
Das sind ja immerhin schon mal acht und die haben auch eine sehr unterschiedliche Praxis schon, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen. Es gibt Richter oder auch Richterinnen, die ihre Mitarbeiter, also ihr Viererteam quasi sehr einbinden, sodass man im Grunde fast so viel weiß, als hätte man daneben gesessen in der Senatsberatung. Andere Richterinnen und Richter sagen gar nichts mehr über ihren Mitarbeitern, also es ist schon mal sehr unterschiedlich. Aber es sind schon jedenfalls ein paar Dutzend Leute, kann man sagen, die im Prinzip wissen, was in der Senatsberatung gesagt wird. Aber außerhalb des Gerichts hört man ganz, ganz wenig. Da scheint es so eine Art Konsens zu geben, dass man schon mal nicht viel erzählt und die Karlsruher Journalisten wissen dann oft wenigstens einzelne Dinge, aber soweit ich das bislang erlebe, sagen die das praktisch nie. Das ist also wirklich so, da gibt es so eine Art Ehrenkodex, man weiß es, man berücksichtigt das in der Berichterstattung. Es ist natürlich spannend für Journalisten, das zu wissen, um Entscheidungen besser zu interpretieren oder interpretieren zu können oder auch so ein bisschen vorherzusehen, wie könnte es wohl ausgehen, aber man spricht nicht offen darüber. Ne? In anderen Gerichten gibt es ja auch ein richtig formelles Beratungsgeheimnis. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, auswendig, wie das in Karlsruhe ist. Das wird in Karlsruhe nicht richtig eingehalten, das kann man so deutlich sagen, aber dafür gibt es dann aber quasi als Kompensation diesen inoffiziellen Deal, dass man jedenfalls nicht öffentlich darüber spricht, was beraten wird.
Es ist tatsächlich, glaube ich, auch so, das sollte man vielleicht nicht vergessen, dass ich die Anhörung auch, also sie ist meinungsbildend. Ich glaube nicht, dass die Richter vor die Anhörung gehen sozusagen und eigentlich eine fertige Meinung haben. Dazu kommen mir auch die Fragen oft nicht vor.
Ja, aber in diesem Fall hatte man halt, sagen wir mal, 700 Seiten vor Entscheidungen, die vielleicht schon diskutiert haben und sie berufen jetzt zur Meinungsbildung diese Anhörung.
Mündliche Verhandlung.
Mündliche Verhandlung an. Wie laufen die Vorbereitungen dafür? Ne? Also wer wird da wie eingeladen? Wie seid ihr da hingekommen? Und wie viele kommen überhaupt hin?
Also einer ist wichtig, ist glaube ich für die Vorbereitung jetzt mal jenseits der Formalien, dass man sogenannte erörterungsbedürftige Fragen extrahiert aus diesem Konvolut an juristischen Sachen. Das heißt, die Sachen, die Sie wirklich noch debattieren wollen, die nicht sowieso verfassungswidrig sind, ja, wo Sie wahrscheinlich nicht mehr drüber debattieren wollen oder durchgehen, sondern die einen Streitpunkt darstellen. Das waren vier Seiten in diesem Fall. Mhm. Und dann haben Sie zwei Arten von Mitteilungen. Sie haben also Vorladung und Sie haben Terminsnachrichten. Und da gibt es natürlich eine kleine Ebene davor. Also man fragt die Sachverständigen, die vorgeladen werden, ob sie dazu bereit sind, das zu tun. Und dann kriegt man die Vorladung. Also und da muss man das aber auch formal bestätigen. Man muss das also faxen, das ist noch so ein bisschen... Und wenn man jetzt das erste Mal da ist, also bei mir war das nicht das erste Mal, aber wenn du das erste Mal ist, dann kann man sich auch durchaus ins Gericht wenden und Fragen stellen, was für mich wichtig war. Ich bin kein Jurist, ja. Ich musste einfach formale Fragen loswerden. Und bei den anderen Verfahren, alle, die ich bisher erlebt habe, war das anders als beim BKA-Gesetz so, dass die Sachverständigen eine Frist hatten, um eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, die Richter auch vor der Anhörung lesen. Das war hier erstmals nicht möglich. Es war so knapp, dass wir keine schriftlichen Stellungnahmen abgegeben haben vorher, sondern im Prinzip gesagt haben, ja, wir geben eine mündliche kurze Stellungnahme ab und stehen von Nachfragen bereit. In meinem persönlichen Fall, ich weiß es ja nicht genau, wie Ulf das gehandhabt hat, ich vermute so ähnlich, haben wir trotzdem ein schriftliches, also Kurzgutachten letztlich gemacht, die wir dann an dem Tag dem Gericht noch gegeben haben. Im Prinzip, wenn Sie nachlesen wollen, was man mündlich gesagt hat, das haben wir auch öffentlich gemacht.
Aber wieso warst du da als Sachverständige? Und,
die nennt sich, nach dem Gericht heißt es Sachverständige Auskunftsperson. Das ist der Terminus.
Genau, wie war der Prozess, dass du da warst?
Man kriegt halt einen Anruf, ob man dazu bereit ist und überhaupt in der Lage ist, sozusagen dazu was zu sagen. In meinem Fall war auch sofort klar, dass es also um die technischen Komponenten der Spionagesoftware geht, also Trojaner, namentlich diese Quellen-TKÜ, die nur der Trojaner für die Kommunikation ist, und zum anderen diese Online-Suchung, die die gesamte Platte durchstöbern darf. Dann habe ich zugesagt und kriegt man so einen dicken Brief, in diesem Fall so was waren das, 25 cm mit Papier. Und eine offizielle Vorladung, die auch so heißt, wo man dann bestätigen muss, dass man wirklich kommt. Und dann hat man Zeit, sich durch diesen Haufen Papier zu quälen. Bei mir war das tatsächlich eine Quälerei, weil der so heiß war. Also man muss, ich habe das auch alle gelesen.
Also waren das dann die 700 Seiten?
Nee, das sind Verfahrensmaterialien. Also genau. Man bekommt dann die zugrunde liegenden Verfassungsbeschwerden und offensichtlich nur eine Auswahl der Stellungnahmen, die eingegangen sind. Also wir hatten jetzt die Verfassungsbeschwerden von dem Hirsch-Baum-Team und von Sönke Hilbrands für die Grünen. Dann hatten wir die Erwiderung der Bundesregierung. Dann gab es noch so ein bisschen, also von Professor Möller ist auch ein Berliner Hochschullehrer, dann gab es noch so
das ein bisschen... Das ist der Vertreter, ne?
Vertreter der Bundesregierung.
Bundesinnenministerium.
Genau, Christoph Möllers. Und dann gab es noch so ein bisschen Geplänkel, also Schriftsätze von beiden Seiten.
Auch die sind teilweise recht garstig, nicht wahr?
Ja, da geht es schon zur Sache.
Ja, die paulen sich da an, die Anwälte.
Sind die öffentlich oder kriegt nur die
hier? Ich glaube, die sind nicht öffentlich.
Die sind nicht öffentlich. Das dürfte man veröffentlichen, nee, wenn man das...
Oh will. Nein, ich bin belehrt worden.
Sollst du nicht?
Ja. Schon deshalb war natürlich auch so...
Also wir dürfen es nicht, nein, aber die Parteien könnten das, glaube ich, schon, oder? Wenn jetzt Möller sagen würde, er stellt das auf seiner Homepage, wer wollte ihm da reinreden? Aber egal, also jedenfalls, und das ist aber auch nicht alles, dann gibt es eben noch einzelne Stellungnahmen. Also zum Beispiel eine sehr gute Stellungnahme war da in den Akten vom ULD, ja, also Thilo Weichert, auch der alte Bundesbeauftragte hat eine ganz gute Stellungnahme geschrieben.
Also Peter Schaas noch, die war ganz großartig, die war
ganz großartig, ja. Also es gab eine Reihe wirklich lesenswerter Stellungnahmen. Dann war zum Beispiel auch noch dabei die Analyse, die der Club geschrieben hat,
also
2011 über den Bayern-Trojaner, über den Digitas-Trojaner, war auch dabei, also quasi als offizielles Verfahrensmaterial, was ich auch schon mal ganz spannend fand.
Also man kriegt also die Beschwerden, die Schriftsätze, so ein paar davon und eben diese Anlagen, das sind dann eben diese Stellungnahmen oder sonst irgendwie interessante Dinge. Und dann kriegt man aber auch so eine Übersicht, was ungefähr der Ablauf sein wird. Das spielt dann auch noch eine Rolle. Für mich war natürlich vor allen Dingen, also bei Ulf hatte ja quasi zwei Themen, für mich war natürlich in der Staatsregion von besonderem Interesse.
So, also bei dir ist angerufen worden, bei Ulf ist hier angerufen worden.
Genau. Also ich war.
Aber Ulf war ja doppelt, so muss man ja gleich mal dazu sagen.
Ich hatte ja quasi zwei Trikots an, ja. Ich war nicht quasi in Person eingeladen worden ursprünglich, sondern ich bin benannt worden, ja, von Netzpolitik und dann später noch von Amnesty.
Genau, muss man dazu sagen, die haben mir irgendwann angerufen, gefragt, ob wir.
Genau.
Ich glaube, beim Chaos Computer Club war es eher naheliegend. Mhm. Also wenn mal zumal der einzige Verein, der so einen Schatzroll nochmal analysiert hat, ich glaube, und da das auch ins Verfahren einging und aus meiner Sicht auch was verändert hat, war das, glaube ich, einfach naheliegend.
Aber da frage ich mich jetzt gerade nochmal, es gab die Entscheidung zur Online-Durchsuchung 2008.
Ja.
Was ist denn jetzt der Unterschied zur Quellen-TKÜ im BKA-Gesetz? Hat man nicht alles schon geregelt mit der damaligen Entscheidung zur Online-Durchsuchung?
Ja, die damalige Entscheidung, muss man ja sagen, die hat zwar eine relativ klare Voraussetzung geregelt für die Online-Durchsuchung, Sie hat dann aber diese unselige Ausnahme formuliert, die man heute als Quellenticker bezeichnet, wo also gesagt wird, das zählt eigentlich rechtlich gar nicht so richtig als Trojanisierung, wenn man nur laufende Kommunikation erhebt. Und da muss man halt einfach sagen, dass das die die dogmatische Regelung ist. Normalerweise ist eine Online-Durchsuchung halt ein Eingriff in die Integrität und Vertraulichkeit eines informationstechnischen Systems, wie das so schön heißt in Juristendeutsch. Und eine Quellenticker soll in dieses Grundrecht angeblich gar nicht eingreifen, sondern nur in das Grundrecht auf Telekommunikationsgeheimnis, also in das Fernmeldegeheimnis. So, das ist die Idee.
Und das Problem ist aber... Ich muss ein bisschen widersprechen, Ulf. Also es ist schon auch in diesem Urteil klar, dass beide Trojaner, also der Kommunikationstrojaner und die Online-Suchung, dass der Knackpunkt daran die Infiltration des Systems ist. Also so ganz so krass würde ich es nicht sehen.
Ja, das ist doch genau das juristische Problem, dass der Senat eben gesagt hat, wir zählen das nicht als Infiltration, wenn später nur Kommunikation ausgeleitet wird. Das ist ja gerade das Problem. Und deswegen nutzen die Polizeibehörden eben diese Quellen-TKÜ sehr gerne aus, weil sie da eben nicht die strengen Anforderungen erfüllen müssen für die Online-Durchsuchung, sondern sie können angeblich unter den Voraussetzungen einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, Telefonüberwachung auch Trojaner einsetzen. Und das haben wir ja bislang schon gesehen. Also der Bayern-Trojaner, den der Club analysiert hat 2011, war am allerkrassesten. Ne? Das war ja auch, der segelte ja unter der Fahne einer Quellen-TKÜ, also einer normalen Telefonüberwachung. Der ist auch nach den normalen Regeln für eine Telefonüberwachung angeordnet worden, konnte aber viel mehr, ja, Stichwort Screenshots und so weiter und so weiter. Und das ist genau das Problem, dass der Senat 2008 letztlich eine Hintertür in die Computer geschaffen hat.
Ich glaube, das war nicht Absicht, denn da wollten wir ja hin. Eigentlich auch zu sagen, dass genau diese Infiltration bei beiden Trojanern letztlich das System öffnen und damit auch Dritten gegenüber. Das war uns wichtig, aber man muss auch mal sehen, 2008 ist auch noch eine andere Zeit. Die Debatte war eine andere. Und es gab keine Analyse. Übrigens mittlerweile ja auch Analysen von anderen Staatstrojanern. Ja. Ich glaube, es hat sich einfach viel verändert. Und schlichterdings muss ich auch mal sagen, was damals teilweise besprochen wurde in der Anhörung, da gab es ja auch eine Anhörung, kann man heute als unwahr bezeichnen. Da haben teilweise sowohl die Geheimdienste, das ging ja damals um das Verfassungsschutzgesetz NRW, wie auch die anwesenden Vertreter vom BKA nicht immer die volle Wahrheit gesagt und damit auch die Richter in gewisser Weise hinter das Licht geführt. Ja. Erst jetzt, wo man sich viele Staatstrojaner ansehen kann und auch die Technik, war auch ein bisschen die Hoffnung, dass sie den anders betrachten.
Ja, ich kann es nur hoffen, nicht, dass diese Botschaft angekommen ist. Immerhin war es in der Anhörung jetzt am Dienstag ganz breit Thema, ob es überhaupt sowas geben kann wie eine Quellen-TKÜ. Ja. Ne? Ob das überhaupt quasi technisch möglich ist, eine Maßnahme so zu beschränken, dass man einen Rechner infiltriert oder auch ein Handy infiltriert, aber ausschließlich Kommunikation ausleitet. Und da ist jedenfalls extrem viel Skepsis deutlich geworden auf der Richterbank und ein Richter, Herr Paulus, hat sogar den Vorschlag gemacht, ob man nicht diese ganze Quellen-TKÜ einfach mal vergessen sollte. Ob man nicht einfach sagen,
Konsolidierung.
Konsolidierung war ein schönes Wort, aber auf Deutsch bedeutet das natürlich, wir streichen das mal, wir sagen mehr oder weniger deutlich, Leute, wir haben uns einwickeln lassen 2008 und wir sehen, wir haben einen Fehler gemacht. Das wäre nicht das erste Mal, aber das wäre natürlich zugleich eine sehr schöne Überraschung, einfach mal zu sagen, Trojaner ist Trojaner.
Das ja, aber jetzt müssen wir auch ehrlich sein, das ist natürlich auch eine gewisse Hoffnung von uns.
Ist eine Hoffnung. Kommt, ich weiß, ob es kommt.
Wissen wir natürlich nicht, aber wir würden uns, glaube ich, beide ziemlich wünschen, einfach weil das auf technischer Faktizität beruht. Ja.
Ja. Aber Urteile, soweit ich das so mitbekommen habe, basieren nicht immer auf technischer Faktivität oder wie das heißt, sondern auch manchmal sind auch manchmal ein Zugeständnis an gesellschaftliche Trends oder an politische Trends. Jetzt erzählt mal, wie kommt diese Anhörung? Also wie läuft das ab? Ne? Wir konnten ja nicht irgendwie Live-Blog machen, weil zwei von uns waren schon vor Ort und konnten nicht bloggen, der Rest musste arbeiten.
Ja, man darf
ist ja auch nicht erlaubt.
Ja. Man darf auch nicht bloggen aus dem Saal. Leider.
Ja. Ja. Genau, aber wie läuft das ab? Also einen Tag lang gibt es wie viele Sachverständige, wie ihr wart geladen, wie viel, also vielleicht schildert ihr einfach mal.
Ja, das war sehr ungewöhnlich.
8 oder 9 an, dann gibt es erstmal diese interne Besprechung, wo du eben mal anfangen wolltest zu erzählen.
Das ist eigentlich so eine Art, das ist auch schon mal eine relativ große Runde, waren bestimmt auch schon 20 Mann, einfach weil die Anwälte, Beschwerdeführer, die Sachverständigen und so, die sind ja dann auch schon da. Da redet man ein bisschen über den Ablauf. Ich glaube, das dient von der Richterseite her eher ja, dem Zweck, den Leuten, die noch nie dabei waren, klarzumachen, wie läuft das hier. Das ist, ist relativ informell, und aber auch sehr sachlich. Ja. Das ist jetzt keine Plauderrunde, sondern ja, da wird sozusagen, so sind unsere Themen und so läuft es ungefähr ab. Und Kirchhoff hat zum Beispiel, ich weiß ja, darf man da sagen, was die uns da gesagt haben?
Ich glaube nicht, dass das geheim ist. Das wurde also, ja später auch öffentlich diskutiert.
Kirchhoff als Vizepräsident und Vorsitzender dieses Senats hat dann so gesagt, dass wir natürlich ins Gespräch kommen wollen, dass es doch ein Dialog sein soll. Ja.
Nicht, dass
zur
das
Sache
geheim ist.
Wurde da wenig.
Ja, also ich sag mal, ich fand diese Anhörung oder diese mündliche Verhandlung relativ ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Also die werden immer ja gegliedert durch so eine Art, durch eine Verfahrensgliederung, was im Wesentlichen so die Überschriften sind. Das ist normalerweise eine DIN A4-Seite, manchmal so anderthalb. Üblicherweise ist es dann aber so, dass die Sachverständigen und auch die Vertreter von NGOs, wie meine Wenigkeit in diesem Fall, an einem bestimmten Punkt aufgerufen werden und dann hat man so ein bisschen Zeit und kann ein Statement bringen, das man auch selber vorformuliert, gliedert, wie auch immer. Und dieses Mal war das, das habe ich so noch nie erlebt, war es ganz ungewöhnlich, dass nämlich verschiedene Themenblöcke aufgerufen wurden und dann haben sich die Leute gemeldet zu diesen Themenblöcken, die dazu was sagen wollen. Und das war einfach sehr ungewöhnlich, denn auf diese Art und Weise konnte niemand sein Statement bringen, vielleicht mal im Zusammenhang, sondern man musste im Grunde aus dem, was man sich so überlegt hatte, einzelne Blöcke rausnehmen. Bei Constanze hat das noch relativ gut funktioniert, weil sie sich ja im Grunde auf einen Block vorbereitet hatte. Also Constanze kam noch quasi zum Schuss mit ihrem Statement, aber ich hatte ja zum Beispiel zwei Themenbereiche vorbereitet in einem durchgehenden Statement und das hat aber nicht funktioniert, weil halt erst ein Thema dran war und später dann ein anderes.
Welche Themen?
Ja. Also ich hatte mit den NGOs, also mit Markus für Netzpolitik und mit den Berlinern von Amnesty International, hatte ich besprochen, dass ich mich konzentrieren wollte auf zwei Blöcke, also zum einen Online-Durchsuchung und da wiederum das Spezialproblem, wie kann man die denn eigentlich sauber anordnen? Denn wir haben ja das große Problem, dass man über die Wirksamkeit des ganz normalen Richtervorbehalts mal vorsichtig formuliert streiten kann. Ja, der funktioniert so lala. Und da muss man einfach sagen, bei einer so dramatisch eingreifenden Maßnahme wie der Online-Durchsuchung, wo man ja de facto quasi zum gläsernen Bürger wird oder zum gläsernen Menschen, da war meine These, das kann jetzt nicht der normale Ermittlungsrichter anordnen, als ginge es jetzt bloß mal darum, irgendwie ein paar Papierchen zu beschlagnahmen. Und ich habe dann das Ganze so ein bisschen verfassungsrechtlich aufbereitet und habe also dazu was gesagt, das war das eine. Und das zweite Thema war der § 14 BKA-Gesetz, wo es um die Datenübermittlung ins Ausland geht, an ausländische Polizeien, an ausländische Dienste und zwar insbesondere ans Ausland außerhalb Europas. Also da geht es dann darum, was darf das BKA nach Bahrain melden, nach China oder nach sonst wo.
USA,
genau. Also heikle Fragen, die sich da stellen. Und das war so der zweite Block, zu dem ich mich vorbereitet hatte, weil das den NGOs einfach besonders wichtig war, also Netzpolitik und Amnesty. Und zu diesem zweiten Punkt bin ich letztlich dann auch nicht dran gekommen. Also ich habe dann immer wieder mich gemeldet, aber zu dem zweiten Punkt habe ich dann nichts sagen können. Allerdings hat Professor Becker, der dazu sehr gut vorgetragen, insofern war es auch völlig okay.
Aber nochmal zurück, also wie viele Sachverständige, oder wie das da hieß, Sachverständige?
Sachverständige Ausgangspersonen waren es vier.
Mhm.
Dazu.
Also ihr wart zwei davon?
Nee, ich war keine von. Ich war quasi Vertreter für NGOs. Mhm. Also es war so, dass es irgendwie eine Reihe Sachverständiger gab und dann gab es noch irgendwie 30 NGOs, die waren nicht vorgeladen, sondern die haben quasi die Gelegenheit bekommen, was zu sagen.
Nein, jetzt sind die 30 NGOs. Auf der Liste dieser 30, die eine Terminsnachricht bekommen haben, waren natürlich so was wie alle Landesdatenschutzbehörden.
Okay, ja.
Und das waren jetzt nicht alles NGOs. Und NGOs waren, glaube ich, so 8 oder 9.
Ja, kann sein, ja. Also die DQ hatte auch Gelegenheit, aber die waren halt nicht da. Ne?
Genau. Es gab... Ich habe leider bemerkt, für mich war das nicht die erste Verhandlung, die eben auf diese doch etwas unstrukturierte Weise ablief. Ich glaube, das hat schlicht mit der Verfahrensleitung in gewisser Weise zu tun, denn der Vorsitzende hat sich natürlich verändert. Früher war das eben beim ersten Senat Papier, der eher ein strengeres Regime führte und die wirklich anleitete die Verhandlung. Es war immer klar, dass er das führt, da hat sich niemand gemeldet. Aber Kirchhoff hat einen anderen Stil. Sehr viel Dialogische, was das aber natürlich auch ermöglicht für die beteiligten Seiten, sowohl bei den Beschwerdeführern wie eben auch auf der BMI-Seite, dass die sehr stark mitwirken kann an der Verhandlungsführung, eben bis hin zu den Sachverständigen, die sich melden können. Für mich ist das keine gute Struktur. Ich habe, glaube ich, vorher etwas mehr genossen, aber andererseits ist das vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist, dass man das ein bisschen mehr... Also ein bisschen mehr dialogischer gestaltet den Politikern, sowohl auf der Beschwerdeführerseite wie eben auch beim BMI, kommt das, glaube ich, entgegen, weil da ab und an dann auch mal eine politische Rede geschwungen wird.
Ja, also de Maizière zum Beispiel, also der Bundesinnenminister hat im Wesentlichen politische Reden geschwungen. Der hat also im Wesentlichen gesagt, der internationale Terrorismus ist eine enorme Gefahr und das BKA schützt uns.
Und, das hat
und
er
jetzt
dann
stellt euch mal nicht so an. Ja, das war so die Bottomline seiner Intervention. Das hatte also mit Verfassungsrecht überhaupt nichts zu tun.
Genau. Aber auch Wolfgang Wieland, der zu sagen, bei den Grünen Grünen hat, also er ist natürlich auch Jurist, genauso wie de Maizière, aber er hat eigentlich auch eher eine politische Rede gehalten. Und das hätte sich aus meiner Sicht Papier so nicht sagen lassen.
Sehr interessant war auch der Beitrag von Konstantin von Notz, der war nämlich auch dabei. Den hatten die Grünen Beschwerdeführer mitgebracht, obwohl er eigentlich gar kein Beschwerdeführer war. Der wurde dann eingeführt als Streithelfer quasi der Grünen Beschwerdeführer.
Aber Sie haben auch einen Grund dafür
vorgelegt. Natürlich gab es einen Grund dafür, aber es war einfach sehr lustig, weil es auch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang war, dass da nochmal jemand irgendwie jemand mitbringt, so wie Kai aus der Kiste, der nochmal was sagen kann. Aber, wie Konstanze schon sagt, also das machte Sinn, denn da ging es auch um dieses Thema Datenübermittlung ins Ausland und Konstantin hat dann sehr schön darauf hingewiesen, dass sich eben in diesem NSA-Untersuchungsausschuss gezeigt hat, dass Daten einfach zwischen Geheimdiensten und Behörden so eine Art Währung sind. Das ist so eine Art Basar, so eine Art Tauschhandel und je mehr Daten man selber weitergibt, desto mehr Daten bekommt man. Und damit fand ich, hat er sehr schön den Punkt gemacht, dass das BKA jedes Interesse hat, möglichst viel irgendwie ins Ausland zu übermitteln, koste es, was es wolle, weil man auf diese Art und Weise selber auch möglichst viele Informationen bekommt. Ne?
Das ist so wie damals bei Varys-Gruppen, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Das ist ein Tauschring. Ja? Genau.
Also es gibt, glaube ich, ein Für und Wider für diese Frage, ob man, wie stark man als Vorsitzender bestimmt die Struktur dieses Gerichts. Es ist natürlich aber auch besonders schwierig hier gewesen, weil eben so viele Fragen waren. Bei der Vorratsdatenspeicherung waren dann weniger. Oder auch bei der Antiterror-Datei. Einfach, ist ja ein einziger Blob. Es ging auch und auch zentral um diese Kernbereichsfragen. Der Kernbereich privater Lebensgestaltung ist ja sozusagen der juristische Terminus für die Intimsphäre eines Menschen, also das Höchstpersönliche. Und war ein großer Teil der Zeit, wo es wirklich um diesen Kernbereich ging. Weil auch von verschiedenen Senaten beim Bundesverfassungsgericht dazu auch ein bisschen divergierende Entscheidungen gibt. Mhm. Und also beginnt ja so mit dem großen Lauschangriff, also der Wanzer in der Wohnung, eben über die Online-Durchsuchung. Und das sind halt so juristische Detailfragen, finde ich, wo man sich sehr lange und nicht sehr, also einfach nicht sehr sorgfältig dran abgearbeitet hat.
Ja, das ist der Kernbereich ist wirklich so ein ganz heikles Ding und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass dieses BKA-Gesetz so unglaublich lieblos gemacht ist. Und das hat auch sogar der Vertreter der Bundesregierung mehr oder weniger deutlich gesagt. Er hat also immer wieder gesagt, ja, das ist ein bisschen, also in etwas anderen Worten, hat er immer wieder gesagt, ja, es ist Schlamperei hier, aber darauf kommt es ja nicht an. Ja? Da kann man jetzt verfassungsrechtlich, kann man darüber unterschiedlicher Meinung sein, aber Tatsache ist jedenfalls, dass man zum Beispiel diese kernbereichsschützenden Regelungen, die ja ganz viele Ermittlungsmaßnahmen betreffen, die hätte man ja quasi, das sagte Herr Hirsch so schön, mal vor die Klammer ziehen können. Also man hätte quasi einen Paragraphen schreiben können, der was zum Kernbereichsschutz sagt und der dann für alle Ermittlungsmaßnahmen gleichmäßig gilt. Dann hätte man auch sich mal genauer darüber unterhalten können, wie funktioniert das. Stattdessen ist in allen Eingriffs- oder in den meisten Eingriffsnormen ist dann am Ende irgendwie so ein Absatz zum Kernbereichsschutz, der ist dann ellenlang. Und
oder auch gar nicht, gibt auch welche, wo gar
keinen. Genau, völlig unverständlicherweise sind zum Beispiel Observationsmaßnahmen, haben keinen Kernbereichsschutz, wenn ich es richtig weiß. Da ging es auch groß drum. Observationsmaßnahmen können aber natürlich auch eingreifen, je nachdem, was man eben so tut, während man observiert wird. Ja? Und da sagt dann aber Herr Möller, da haben wir quasi mal über den Daumen gepeilt. Ja? Das schöne juristische Wort dafür ist, wir haben eine typisierende Lösung gefunden. Und wir haben mal über den Daumen gepeilt und die meisten Observationen greifen halt nicht in den Kernbereich ein. Deswegen haben wir auch keinen Kernbereichsschutz geregelt. Und da merkt man, dass der Senat schon schwer schlucken musste bei dieser Regelung.
Ich finde, es war sogar noch ein bisschen schlimmer. Letztlich hat der Möller als Vertreter des BMI auch gesagt, also jetzt hören Sie mal zu. Man muss es auch nicht übertreiben mit diesem Kernbereichsschutz, denn dass die Menschen natürlich auch mal über Höchstpersönliche reden, darf ja nicht dazu führen, dass wir quasi immer die Überwachung abbrechen müssen. Und es ging da teilweise bis hin zu einzelnen Wörtern, denn ein Teil der Voraussetzungen für diese Überwachungsmaßnahmen sind in dem Kernbereichsschutz Fragen, so dass man sagt, nur allein über den Kernbereich darf gesprochen werden. Also dieses Wort allein, dass man also gar keine anderen Themen hat während eines Gesprächs zum Beispiel, als eben ganz höchstpersönliche Dinge. Da wurde sich teilweise lange dran abgearbeitet, also wirklich in einzelnen Wörtern.
Ja, wobei man sagen muss, das ist natürlich eine Regelung, die fast was Augenzwinkerndes hat, nicht? Was Konstanze da gerade geschildert hat, es gibt wohl kaum Telefongespräche oder sonstige Gespräche, die allein Kernbereichsrelevantes zum Gegenstand haben. Das bedeutet ja, sobald man nur einen Satz sagt, wie ist denn das Wetter heute bei euch, ja, dann ist man schon, fällt man schon raus da.
Also ja, ihr könntet ja mal konstruieren, also selbst wenn du ein Telefonsexgespräch führst, wir nehmen es mal, wenn du eine Wanze in der Wohnung hast und nimmst zwei Leute beim Sex auf, dann würden sie eventuell auch mal vier Sätze bei was anderes
drehen. Genau, Schatz, trinkst du noch einen Kaffee?
Und ja,
bist du raus aus dem Kernreichschutz. Also, ja, so ist das geregelt. Ja. Das ist kein Witz, ja, das steht so im Gesetz. Ja. Und da muss man schon sagen, da merkt man einfach, dass, also ich habe das jedenfalls so wahrgenommen, als ich das zum ersten Mal las, das ist ja eine Regelung, die man in ganz vielen Gesetzen findet, da zeigt der Gesetzgeber eigentlich so eine Art Stinkefinger nach Karlsruhe. Ne? Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Kernreichschutz erfunden und das ist natürlich unter Umständen lästig für die Ermittlungsbehörden und dann aber reinzuschreiben, der Kernreichschutz auf der Ebene quasi des Ausspionierens, auf der ersten Ebene gilt nur, wenn allein kernbereichsrelevante Daten erhoben werden sollen. Das ist nie der Fall. Damit,
sagen wir mal, deren Argumentation wird ja sein so, ne? Ihr seid Mafiosi oder Terrorist oder sonst irgendwie.
Internationale Terroristen.
Kennt euch damit aus und natürlich fangt ihr dann jedes Gespräch erstmal mit Telefonsex an, um danach irgendwie mal den Bombenanschlag zu besprechen.
Gut, klar, man kann natürlich immer sich solche Dinge vorstellen, aber dann muss man vielleicht einfach eine Regelung finden, die so ein bisschen differenziert. Ne? Aber jedenfalls reinzuschreiben, dass dieser Kernbereichsschutz auf der ersten Ebene nur gilt, wenn allein kernbereichsrelevante Daten besprochen werden. Das ist, ich finde, das ist ein Stinkefinger nach Karlsruhe. Das heißt, so viel wie das mit dem Kernbereichsschutz, das geht uns auf die Nerven, das wollen wir nicht. Also treffen wir eine Regelung, die nie anwendbar ist.
Ja, ich finde deine Argumentation, Markus, interessant, weil ich glaube, das drückt so ein bisschen diesen Zeitgeist aus, den wir auch in der Kryptodebatte haben. Nämlich zu sagen, ja, wenn wir hier irgendeinen Spalt aufmachen und wir reden hier wirklich, ich meine, Kernbereich heißt das Höchstpersönliche eines Menschen, also was er wirklich nur mit engen Familienmitgliedern oder eben mit Partnern bespricht oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen Zeitgeist zu sagen, ja, da dürfen wir auf gar keinen Fall aber auch nur ein Müh offen lassen. Und das zeigt so ein bisschen auch die Entmenschlichung der Personen, über die wir da reden. Ja? Wenn die sagen, in internationalen Terrorismusfällen interessiert uns der Kernbereich eigentlich gar nicht, ist es natürlich auch gleichzeitig zu sagen, ja, also das sind ja eigentlich ja keine Menschen, die haben keinen höchstpersönlichen Bereich. Hier wollen wir prinzipiell in alles reinlauschen. Genau dasselbe, das könnte man übertragen auf die Kryptodebatte, ja. Also die dürfen keinen Teil ihrer Kommunikation mit Kryptografie schützen, wo wir nicht auf jeden Fall hineinhören können.
Ja, wir müssen alles erstmal haben.
Das ist wirklich ein Trend in diesem Zeitgeist-Sinne.
Ja.
Diese Argumentation zu bringen, ja.
Das ist eine interessante Argumentation. Aber da jedenfalls, wir kamen ja so über diese mündliche Verhandlung dann dazu und da muss man schon sagen, da wurde dann auf sehr hohem juristischen Niveau auch über diese Kernbereichsfrage diskutiert. Und das ist das Schöne an diesen mündlichen Verhandlungen. Da sitzen halt einfach mal 8 kompetente Leute oben auf der Richterbank, die auch alle gut vorbereitet sind und die sich ihre Gedanken gemacht haben und die wirklich mit Fragen da reingehen. Es ist jetzt also überhaupt nicht so, dass da nur irgendein Programm runtergerockt wird, wo jeder schon weiß, was hinten
raus ist.
Das
ist spannend, überhaupt.
Es ist wirklich offen und es hängt wirklich viel daran, wie die Leute auftreten, welche Argumente gebracht werden. Das ist wirklich ein richtiger Diskurs. Das macht,
und die
macht
pieken
so spannend.
Auch in die Wunden. Also die nicht immer nur die aus den Verfassungsbeschwerden sind, wo da Sachen gerügt werden, sondern die kommen, die fragen nach und pieken genau in die Punkte ein. Das heißt, Möllers als Vertreter wurde ganz schön gegrillt. Also ja. Das ist auch teilweise mit Fragen und aber also sie...
Aber er hat sich aber sehr gut geschlagen, das muss man schon auch sagen.
Also ich fand ihn
schon sehr gut. Der ist halt einfach rhetorisch sehr geschickt und er ist ein wirklich blitzgescheiter Jurist. Also man kann sich immer darüber fragen, ob er in jedem Einzelfall quasi für die gute Sache streitet. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz klar.
Sie haben ihn halt einmal ordentlich vorgeführt, da Sie eigene Schriften von Möllers zitiert haben.
Ja, das war bitter für ihn, das
natürlich.
Muss man sagen. Ja.
Denn er hat als Jurist den Kernbereich auch verteidigt, vehement. Das ist ihm natürlich dann vor den Kopf geworfen worden.
Liebevoll, ja, lustvoll geradezu. Und dann ist es halt einfach auch so, dass in diesem BKA-Gesetz eine bestimmte Formulierung verwendet wird, die vor 10 Jahren das Verfassungsgericht schon mal für verfassungswidrig erklärt hat. Da gab es also eine Art präventives Lauschen in dem niedersächsischen Polizeigesetz und da gab es einen Gummiparagrafen, der dieses Lauschen erlauben sollte, ohne dass es eine konkrete Gefahr gibt, sollte da gelauscht werden können. Und da hat Karlsruhe gesagt, ist nicht. Ja, also präventive Eingriffe erfordern zumindest eine konkrete Gefahr. Und diese Formulierung von damals ist abgeschossen worden und genau diese Formulierung findet sich jetzt wieder, nur dieses Mal halt mit dem Argument Terror. Ja, Terror, da hat man keine konkrete Gefahr, da braucht man eben diese etwas wachsweichen Vorfeldnormen. Und da muss man sagen, dafür ist mir das extrem gegrillt worden.
Jetzt muss man auch mal ehrlich sein, ich meine, Ulf ist jetzt Jurist, also wenn man da sitzt als Nicht-Jurist, da gibt es natürlich Bereiche, da habe ich schon selber sehr viel gelesen, also da habe ich mir juristisches Wissen angeeignet, aber es gibt natürlich auch Bereiche, die mich jetzt persönlich nicht so interessieren, wo man sehr merkt, Die reden auf einem hohen Niveau in der Weise, dass da keine Definition erklärt wird. Bestimmte Dinge sind einfach klar. Die debattieren also auf einem Niveau, wo wenn da ein Bereich ist, wo man sich nicht eingelesen hat, man Schwierigkeiten hat mitzudenken. Also bei vielen Bereichen interessiert mich jetzt seit Jahren, aber bei manchen merkt man auch, da steigt man auch aus als Nichtjurist, weil die da nichts mehr erklären. Und die beziehen sich auf bestimmte Entscheidungen, die kennen dann auch alle.
Ja, und das muss man schon sagen, das ist dann auch so ein Fachdiskurs, wo auch irgendwie die Leute so ein bisschen, das merkt man auch, wirklich Spaß dran haben, so wie das man das manchmal im Feuilleton erlebt, ja, in so ein bisschen auch in so einer Art Geheimsprache zu reden. Also besonders schön ist immer, wenn dann von der Entscheidung aus dem so und so vielten Band der amtlichen Sammlung geredet wird. Da weiß dann niemand mehr Bescheid. Man könnte ja auch sagen, wir reden jetzt über die Online-Lösungserscheinung. Nein, da heißt es dann, wir reden von der Entscheidung im 125. Band oder so, ja. Und das ist dann natürlich wirklich so Experten-Speak irgendwie. Das ist so ein bisschen hermetisch, das ist völlig klar. Da kommt man dann selbst als Jurist normalerweise nicht mit, wenn man sich jetzt nicht gerade auf diese verfassungsrechtlichen Fragen spezialisiert hat.
Es ist noch eine strukturelle Sache, die mir hier sehr aufgefallen ist. Das ist aber auch schon in anderen Verfahren so gewesen. Es ist für mich immer sehr ungewöhnlich, wenn dann der BKA etwas spricht, dass die sich eigentlich überhaupt nicht zur juristischen Sache äußern und dass die Richter von denen im Wesentlichen die Praxis hören wollen. Mhm. Das heißt, die lassen sich da konkrete Ermittlungsfälle auch vortragen. Wo meine persönliche Sicht schon immer war, es spielt eigentlich keine Rolle, wenn man diese rechtlichen Fragen ernsthaft debattieren will, wie die Praxis läuft, weil andersrum wird ein Schuh draus. Das ist aber ist einfach üblich in Karlsruhe.
Und es wird auch zum Beispiel sehr häufig wird auch die Praxis verwendet, um argumentativ abzumildern, was nach dem Gesetz geht. Genau. Weil der Witte hat gesagt, das Gesetz interessiert uns jetzt gar nicht. Also weniger von Seiten der Richter, von manchen, aber vor allem von Seiten der Bundesregierung oder des BKA wird dann gesagt, ja, das mag ja sein, dass das nach dem Gesetz zulässig wäre. Das wollen wir aber ja gar nicht.
Und
das
machen wir auch gar nicht.
Klammer auf, wir könnten das zwar. Ja, ich finde das, ich bin da ganz bei dir, Konstanze, ich finde das überhaupt kein Argument. Man muss ein Gesetz so schreiben, dass es bestimmte Dinge zulässt und bestimmte Dinge nicht. Und man muss es dann danach prüfen, was es maximal zulässt, nicht nach dem, was das BKA quasi gnädigerweise nicht anwendet.
Und aber auch nicht, was sie gerne hätten, weil darum geht es nicht, finde ich.
Nö, darum geht's
aber nicht. Das habe ich fast immer erlebt, also von der Online-Entscheidung, Vorzeitenspeichung war auch bei der Antiterror-Datei so, das wird halt gemacht.
Ja, wir sind auch im Grunde inhaltlich weitgehend, glaube ich, sogar durch, oder?
Ja.
Wenn wir ganz ehrlich sind.
Also ich meine, wir können noch ein bisschen mit Technik reden, aber wir können noch.
Was kommt jetzt raus, Konstanze? Fragen wir doch
genau,
mal.
Also wie,
was ist das dein Bauchgefühl?
Also A, was ist das Bauchgefühl? B, wie ist denn jetzt der weitere Ablauf? Also wann ist mit was zu erwarten?
Okay, fangen wir mit dem Formalkram an. Also die Richterinnen und Richter haben sich ganz viele Notizen gemacht. Die haben hoffentlich was gelernt in der mündlichen Verhandlung und die treffen sich jetzt alle in näherer Zeit wieder zu einer Senatsberatung. Und da ist dann wieder das Votum die Grundlage und man versucht dann zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Und dann wird daraus ein Urteilstext, den wieder Herr Masing vorbereitet.
Aber wie macht man das bei 700 Seiten Vorbereitung plus weitere Sachen? Stimmen die dann irgendwie über jede einzelne Seite?
Nee, über Punkte. Also es gibt wiederum zu den 700 Seiten, jedenfalls in diesem Fall, ein 50-seitiges Papier mit den Kernpunkten. Und ich war ja nun da noch nicht dabei bei so einer Senatsberatung, aber ich gehe mal davon aus, dass Grundlage einer solchen Beratung dann eher 50 Seiten Kernthesen sind und Kernargumentationen als tatsächlich 700 Seiten Votum. Also 700 Seiten Votum ist quasi eine komplette Aufbereitung aller Fragen, die sich stellen und die 50 Seiten sind quasi die Kernpunkte, denke ich mir so. Wir kennen die aber nicht, ne? Das ist ein
internes Problem. Ja, und man muss sich auch sagen, also ich meine, die befassen sich schon allesamt auch intensiv damit. Ja,
klar.
Ist ja nicht so, wie man das aus anderen Gremien kennt, dass sie im Grunde alle keine Ahnung haben. Ja, und, also, sondern die haben sich ja, das hat man auch an den Fragen deutlich gemerkt. Das ist ja nicht, also das ist ja nicht umsonst nur die Richtung. Ich weiß noch, dass in den anderen Anhörungen, an den Teilnahmen, da hat man echt noch den schriftlichen Hinweis bekommen, dass man nichts wiederholen möchte, was man schon mal schriftlich gesagt hat, weil sie den alle lesen. Das war also sogar, fand ich mal lustig.
Also ich fand jedenfalls, so mal um das ein bisschen zusammenzufassen, ich fand die Diskussion ausgesprochen spannend. Ich fand es wirklich größtenteils auf einem hohen Niveau. Und obwohl das insgesamt 10 Stunden waren, abzüglich Mittagspause und einer kurzen Pinkelpause,
das war wirklich echt ein Rekord.
War es einfach richtig spannend. Ich habe da nie gesessen und gedacht, jetzt mal schnell zum iPad greifen und Netzpolitik lesen. Ne? Sondern das war.
Muss ich auch sagen, obwohl ich jetzt kein Jurist bin, ich finde es auch immer sehr spannend. Ja. Und ist ein intellektueller Streit, den man eigentlich so ganz selten hat.
Ja.
Also ich fahre auch immer wieder gerne hin, obwohl es immer Bereiche gibt, wo ich wo ich dann leider auch nicht wirklich wollen kann, aber wenige, wenn man den ganzen Strudel gelesen hat. Ich würde auch jedem empfehlen, da mal hinzufahren.
Ja, und sich als Zuschauer. Wie geht denn das ab so, ne? Also wie viele Leute sitzen da eigentlich im Zuschauerraum?
Na, viele jetzt.
Viele. Also muss ich vorstellen, da rennen ja allein schon mal etwa 60 wissenschaftliche Mitarbeiter rum in dem Gericht und wenn die irgendwie können, kommen die eigentlich zu den mündlichen Verhandlungen. Das ist so mal das Highlight. Es sind ja nur ein paar im Jahr. Ne? Und solange man da HIWI ist, wissenschaftliche Mitarbeiter ist, geht man zu den mündlichen Verhandlungen eigentlich hin. Da macht man sich fein und dann wird in der Mittagspause darüber diskutiert und so. Das ist wirklich so ein bisschen das Highlight. Damit sind schon mal 60 Plätze belegt. Dann gibt es die Pressetribüne. Ne? Da kommen dann die Karlsruher Journalisten. Und jetzt
manchmal auch ein paar mehr.
Manchmal ein paar mehr, aus sonst wo. Und dann zum Beispiel hatte jetzt Herr Masing ein paar Studenten von sich eingeladen. Ne? Da hatte dann so eine Traube von Studenten aus Freiburg.
Siehst du auch, die sehen dann nicht so, die haben nicht alle einen Schlips an.
Nee, die sind dann so ein bisschen quirliger irgendwie. Also, aber der Zuschauer, und da waren hinter uns.
Die
waren auch
nach der Pause dann weg, ne? Also, die sind ja, also das Publikum wurde etwas weniger nach der Pause,
ja, muss ich sagen. Das merkt man deutlich, aber ja. Zum Beispiel neben dir saßen doch irgendwie besorgte Bürger, oder? Die waren so Mitte 50.
Ja, Karlsruhe hat, glaube ich, einen Anteil auch, und Umgebung von Leuten, die da hingehen und sich interessieren.
In Berlin gehst du halt zu den politischen Stiftungen,
weil du
hast was zu essen und.
Aber es gibt natürlich auch die offiziellen Bänke, also jetzt, was Ulf und mich betrifft, wir haben natürlich dann da bestimmte Plätze, da gibt es auch da Namensschilder, da sitzt man. Und das sind auf beiden Seiten drei Bänke mit, wie war 10 Leuten, würde ich sagen, und dann aber haben die nicht mal gereicht. Das lag aber auch daran, dass das BMI da irgendwie mit einer Kompanie anreiste.
Ja, BMI hat ja irgendwie, ja genau, sogar zum Beispiel
hat auch jemand auch geschwänzt. Am Start. Das ist, kommen ja auch nicht alle. Unser Bundesdatenschutzbeauftragter Andrea Vossoff ist nicht erschienen.
Ja, die war nur vertreten durch so subalterne Chargen irgendwie.
Genau, die,
ne?
Aber dann auch nichts gesagt haben.
Die auch nichts gesagt haben, ja.
Also was natürlich als die Prüfbehörde für die BKA ein Ding ist und das Bild von Andrea Vossoff komplettiert.
Aber wenn das, also wenn diese Entscheidung und auf dieser Anhörung mit basiert und das ja eigentlich schon so ein öffentlicher Raum dort ist, warum wird das aufgezeichnet oder gibt es da auch ein Protokoll oder wie läuft das alles ab?
Es gibt ein Band, das mitläuft. Da wird auch immer darauf hingewiesen, dass man unbedingt nur ins Mikrofon sprechen soll. Das Band ist aber rein intern. Das heißt, das wird nur vom Senat verwendet und das wird auch abgeschrieben. Also
was ist so die Argumentation dafür? Ich meine, das kennen wir aus dem Bundestag so oder sonst.
Ja, das ist die Argumentation, dass einfach Gerichtsverhandlungen in Deutschland zwar grundsätzlich öffentlich sind, aber nie übertragen werden sollen. Das ist einfach die Grundidee dabei. Es soll zwar Öffentlichkeit hergestellt werden, damit nicht der Eindruck von Geheimjustiz oder Kungelei entsteht. Es soll aber keine Massenöffentlichkeit hergestellt werden, wobei immer damit eben das Gericht frei entscheidet und nicht unter dem Druck dessen, was die Bild-Zeitung schreibt. Ne? Und ich meine, das mag im Einzelfall nerven, aber ich finde das für gerichtliche Entscheidungen im Grundsatz auch richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
ich neige da auch zu Ulfs Meinung. Ich finde es wichtig, dass es eine Öffentlichkeit gibt. Ich meine, man kann sich da hinsetzen als Zuschauer. Aber ich glaube auch, dass sich was verändern würde. Hat sich auch. Wir haben das bei der Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung gesehen, weil die ja da so war, dass sehr viele getwittert haben und live so.
Ja,
also war wirklich eine live.
Ne?
Ja, genau. Was spannend war für die Öffentlichkeit, aber was, glaube ich, das Verfahren auch verändert hat. Weil, man muss sich, also bei denen, wo ich jetzt beteiligt war, waren eben auch oft Geheimdienste oder BKA da. Mhm. Und ich bin mir schon sicher, dass mit dem Wissen, dass Leute im Stream oder so zuhören, die bestimmte Dinge nicht so sagen würden. Mhm. Oder aber auch, über die Präsidenten dieser Ämter betrifft, keine Aussagegenehmigung bekommen würden. Denn die müssen ja eine Aussagegenehmigung teilweise haben, wenn er brillant wird.
Extrem lustig war ja zum Beispiel,
dass da... Das ist immer ein O.J. Simpson-Ding. Tut mir leid, da kommt noch
dazu. Ja, das ist der Horrorbegriff. Ne? Das ist genau die Vorstellung, wie es nicht sein soll. Und hier zum Beispiel war es ja extrem lustig, dass auch der Chefentwickler des Bundestrojaners oder des BKA-Trojaners im Saal war und so ein bisschen berichtet hat von seiner Entwicklerei. Und dabei ist natürlich auch der Name gefallen. Ne? Die Leute sagen dann ja, wie sie heißen. Und ein paar Tage später haben wir genau diesen Namen in E-Mails gefunden im Fundus von Hacking Team. Muss man mal also sehr geschmunzelt, weil der also bei Hacking Team angeguckt
hat. Ich habe tatsächlich
was so
gesprochen, weil ich in der Nacht vorher sehr viel in diesen Dokumenten gelesen habe, aber da hätte ich natürlich schon gerne noch mal 2 Tage mehr gehabt, weil das klar war, dass das BKA sich eben auch bei ethisch echt fragwürdigen Buden nach Spionagesoftware umsieht, wohingegen aber der BKA selbst und eben auch der Chef dieser Abteilung, der da gesprochen hat, ganz doll versichert hat, dass sie da also Eigenentwicklung und letztlich gerade in dem Moment, wo wir das besprachen, kamen da diese Hacking-Team-Daten raus. Ich habe es aber tatsächlich noch angesprochen, weil ja nicht nur BKA, sondern auch noch Landesbehörden offenbar zumindest eine ganz ordentliche Präsentation und so weiter sich haben vorführen lassen von dieser Spionagesoftware und denen offenbar egal ist, dass sie normalerweise mit Bahrain und mit dem Sudan handeln. Also
Ja, und dass es auch offenbar eine Bude ist, die einfach nicht professionell arbeitet, ne? Wenn die sich da irgendwie ownen lassen und die komplett.
Well, wir machen hier keinen Podcast über Hacking Team, da müssen wir einen eigenen machen.
Ja, aber das ist trotzdem
finde ich das schon. Wir kommen nur ca. 100 Mal vor und der CCC kommt doppelt so oft vor wie in der Politik.
Naja, natürlich. Gut, Männer, da können wir jetzt nicht noch drauf eingehen, genau. Oder?
Da würde ich doch sagen, das ist doch jetzt dann vielleicht auch zum Thema Karlsruhe erstmal soweit eine schöne Bilanz. Was denkst du, Konstanze, wie geht's aus? Hast du eine Prognose?
Nur eins sagen, wir haben uns natürlich darüber schon ausgetauscht und überhaupt, also gibt auch in der Mittagspause und so zwischen allen Beteiligten dann immer durchaus
großes Geschnatter. Ja. Es ist ja auch eine Community, das muss man ja auch mal ganz am Rande sagen. Es ist auch ein Familientreffen. Also ich habe so viele Leute wieder getroffen, die mit mir Hiwis waren, die ich von irgendwelchen Juristentagungen kenne und so. Das ist dann, es gibt halt so eine Community von Leuten, die in Deutschland im Verfassungsrecht irgendwie mitspielen und die trifft man dann da halt auch.
Wie viele Leute sind dann da? 200, 300, 400?
Nee, ich denke, also alles in allem in dem Saal sind nicht viel mehr als 100 Leute, oder? 150 maximal, eher weniger, ja.
Also zu dem Urteil, einer ist, das muss ich einfach sagen, ich bin natürlich immer unglücklich mit den Urteilen in der Weise, dass ich mir immer wünsche, dass sie mehr von den Überwachungsbefugnissen einfach wegschneiden. Ja. Deshalb glaube ich, dass ich habe gar keine Zweifel, dass das BKA-Gesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Das kann so deutlich raus
sein.
Aber ich weiß, dass ich natürlich wieder denken werde, wenn ich das Urteil lese, ach schade, ja, also das wird mir so gehen. Es gibt da ja keinen. Es gibt immer so ein Für und Wider. Da muss ich mich leider mit abfinden. Die Richter sind halt auch nicht die Revoluzzer und Überwachungsgegner, sondern die versuchen, die Verfassung zu interpretieren. Und damit bin ich manchmal nicht so glücklich mit.
Aber ich denke, es wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise strengere Regeln fürs BKA geben. Ich bin zum Beispiel sehr optimistisch, dass wir unseren Punkt landen konnten, dass ein einfacher Richtervorbehalt für diese nuklearen Eingriffsmittel wie Online-Durchsuchung nicht reicht. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass viele Richterinnen und Richter einfach gesagt haben, oh Gott, das stimmt wirklich, auch zumal, weil sie gerade vorher diesen charmanten, aber auch so ein bisschen überforderten Amtsrichter aus Wiesbaden gesehen hatten. Der war, also, wollen wir jetzt nicht im Detail erzählen, aber die Bottomline war, der war nett, der war sehr engagiert, aber der war offensichtlich völlig überfordert. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der in diesem Verfahren gemacht wurde. Mit etwas Glück kommt da zum Beispiel ein Dreierpanel. Und das ist was ganz anderes, ob ein Dreierpanel, das sich professionell damit beschäftigt und nur ganz selten solche Maßnahmen macht, über Online-Durchsuchungen entscheidet, als wenn ein Amtsrichter, der jeden Tag 30 Beschlüsse unterschreibt, nochmal einen 31. unterschreibt.
Wir wissen auch schon Folgendes, egal wie das Urteil wird, BMI wird sagen, im Wesentlichen ist unsere Rechtsauffassung bestätigt worden und wir sind eigentlich ganz zufrieden. Ja gut, und das wissen wir eigentlich auch schon, weil in den letzten Jahren immer so.
Egal was passiert,
Gut, und wann ist mit dem Urteil zu erwarten?
Ich sag mal ganz schwierig. Normaler Ablauf, jetzt ist die Sommerpause, normaler Ablauf Oktober, November dürfte es eine Verkündung geben, denke ich.
Ja. Und wir fahren da wieder hin, Wolf.
Wenn es irgendwie geht, sind wir am Start.
Weil wir lassen uns das wieder vorlesen,
auf jeden Fall. Hallo.
Ich komme mit Live-Blog.
Schauen wir mal, was
ich so weiß gar nicht, wie das ist. Da kriegt man ja zumindest die Zusammenfassung schon ausgeteilt, weil die Presse die im Prinzip gleich bekommt. Ich glaube, da lohnt es sich nicht so sehr. Da lohnt es sich eher, das zu digitalisieren und sofort erstmal zu lesen. Also diese Übersicht. Ich glaube, da lohnt sich
also Twitter nicht. Also macht ihr Handyfotos, wir OCR'en das und lesen das dann.
Ja.
Aber das macht ja dann DPA meistens schon. Also das sind ja immer auch wieder Journalisten.
Also da muss man es wieder, da gibt es auch so einen, es gibt ja da diese, das gibt da am Vorabend das sogenannte Berichterstattergespräch. Ne? Also der kleine Zirkel der Elite der Karlsruher Journalisten wird am Abend vorher beim Glas Wein mit Herrn Masing beisammensitzen, da erzählt Herr Masing, was rauskommt.
Ah, okay.
Das ja, ist ja, auch so ein Karlsruher offenes Geheimnis.
Das ist dann wie irgendwie an Wahltagen, wo um 17.30 Uhr alle
Parteien die Prognose schon mal,
irgendwie, was sagen sie um 18 Uhr, wenn sie überrascht vor die Presse drehen.
Ganz genau so läuft es. Ganz genau.
Okay. Ja. Also wir sind gespannt und wir sollten dem auch allesamt Aufmerksamkeit schenken, denn wenn sich in der Öffentlichkeit der von niemand interessiert, dann kann sich auch nichts ändern.
Sehr schön.
Ja, dann schönes Schlusswort. Zusammenfassung. Viel Erfolg weiterhin, viel Spaß, danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns auch unterstützen durch eine Spende an netzpolitik.org. Ja, danke fürs Zuhören, viel Spaß,
tschüss. Und auf bald, ciao. Tschüss.